Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder in den heiligen Hallen der Podcast-Spielerei versammelt, das bin natürlich ich, der liebe Justin J. Hombach und der
Fabian J. Ratzak.
Yeah, so, wir machen mal wieder eine weitere Folge Let's Talk About Gitarristen. Wir hatten ja schon mal eine Folge über den lieben Herrn John Petrucci im Dezember gemacht. Die kam auch sehr gut an. Die Hörerzahlen sind über die Decke hinausgesprungen. Ich dachte, unglaublich, wir brauchen wieder sowas. Und deswegen, nachdem wir jetzt, glaube ich, auch die letzten vier Folgen über Gear gesprochen haben, reden wir jetzt mal wieder über den Gitarristen.
Unbedingt.
Über welchen Gitarristen reden wir denn heute, lieber Fabian J. Ratzak?
Über unseren lieben Freund, den Yngwie J. Malmsteen.
Yngwie J. Malmsteen, genau. Wir hatten uns, wir widmen mal dem lieben Yngwie eine Folge. Auch für alle, die jetzt nicht so vertraut sind mit der Arbeit für Yngwie, dass wir mal so ein bisschen unsere Erfahrung teilen, wie wir zu Yngwie gekommen sind, was wir an Yngwie so mögen, wie sich Yngwie auch ein bisschen in unserer Erfahrung heraus verändert hat im Laufe der Jahre oder eben auch nicht verändert hat und solche Geschichten. Und ja, und wir werden auch dieses Mal ein bisschen was ausprobieren. Und zwar werden wir mal versuchen, auch Musik in die Folge reinzubringen. Wir leben an der Schwelle des Gesetzes und wollen mal herausfinden, wie viel wir uns erlauben können, wenn es darum geht, halt einfach Musik in unserem Podcast zu tun.
Also solltet ihr nichts mehr von uns hören.
Ja. Zu mir im Knast. Und solltet ihr angestellt bei der GEMA sein, dann bitte verpetzt uns nicht. Macht keinen 31er und sagt uns lieber vorher Bescheid, ob das böse ist, was wir gerade gemacht haben. Nee, weil wir dachten uns nach der Petrucci-Folge hier, komm, wir wollen auch mal ein bisschen euch was auf die Ohren geben. Selber spielen wäre jetzt ein bisschen aufwendig gewesen und das hätten wir natürlich auch nicht in der Qualität wie Yngwie bringen können.
Ja,
deswegen
nicht.
Dachten wir uns, okay, wir werden euch hier ein, zwei Beispiele auch zeigen anhand von Musik. Da komme ich aber dann noch zu meiner ersten Frage, zu der ich auch immer regelmäßig komme bei sowas, ist Fabian, wie war denn so dein Erstkontakt zum lieben Yngwie?
Ich habe vorhin noch drüber nachgedacht und gar nicht so einfach, da merkt man mal, wie alt man wird, sich zu erinnern, wie ich tatsächlich drauf gekommen bin. Aber ich meine, es war damals tatsächlich so, ich war ja erst so ein riesen Slash-Fan und dann Gary Moore, Deep Purple und dann eher durch Zufall, ich glaube, nichts passiert.
Aber ganz kurz, nee, ich muss nur mal... So, Entschuldigung, warte, da müssen wir gleich nochmal
zeigen,
weil ich habe irgendwie ein Problem mit meinen Boxen aktuell, dass die so knacken und ich habe das Kabel rausgezogen. Und deswegen gab es halt mal kurz ein Krrrk im Hintergrund. Jetzt höre ich gerade mal, ob noch irgendwas rauscht.
Nö.
Nee, rauscht immer nichts.
Okay, sorry. Ich fange einfach nochmal an.
Ja, fang einfach nochmal an.
Das ich dann noch weg. Ja, gar nicht so einfach. Daran merke ich auch, wie alt ich langsam werde. Mich dran zu erinnern, wie ich tatsächlich das erste Mal irgendwie gehört habe. Aber ich glaube, es war tatsächlich so, dass ich eine Zeit lang, immer wenn wir im Urlaub waren, also ich mit meinen Eltern im Urlaub war, da gab's, waren oft in Italien, da gab's halt so schöne Plattenläden und CD-Läden. Und da bin ich dann immer reingegangen und dann, die hatten echt super Auswahl. Die hatten vor allen Dingen so exotische Sachen wie diese ganzen Shrapnel-Geschichten und sowas.
Ach was.
Ja, cool, tatsächlich. Toll. Und dann habe ich mir, wenn ich mich richtig erinnere, das Rising Force Album geholt, also das allererste,
nice.
Ne? Das mit der Gitarre da vorne drauf, mit der deiner Signature und der Hand. Und ja, das
weißt du noch, wann das war?
Boah, lass mich
ungefähr
da so
Anfang der 90er?
Ja, da war ich so 14 ungefähr, 14, 15.
94.
Ja, so ungefähr 94, 95 muss das gewesen sein. Und dann habe ich die rauf und runter gehört und natürlich habe ich mir dann auch alle Platten gekauft, also alle CDs. Und damals war es ja noch wirklich so, man hat die CD eingelegt und hat die von Anfang bis Ende durchgehört. Dieses so zelebriert, so jede Note genossen und jedes Solo 100.000 Mal gehört. Und dann kamen die ersten Tab-Bücher und natürlich kläglich gescheitert. Aber egal, man hat es mal schwarz auf weiß gehabt. Das war viel wichtiger. Und einfach mal so zu gucken, was macht denn der liebe Herr irgendwie da so Schönes.
Ja.
Das war so mein Erstkontakt. Wie war das bei dir?
Nice. Bei mir war es ein bisschen anders, weil ich bin ja auch ein bisschen jünger als du.
Mhm.
Ich bin ja 10 Jahre jünger als du. Und das erste Mal Kontakt mit Yngwie, da hieß er noch Franz. Und da habe ich ihn im Bauernhof abgeholt.
Was?
Weil ich nämlich verpflichtet war für meinen anderen Kater. Achso, der andere Yngwie reden wir jetzt drüber.
Geil.
Nein, das ist die Geschichte von unserem lieben Maskottchen.
Der hieß Franz
Kater
früher?
Yngwie.
geil. Der hieß Franz ist ja geil.
Ich dachte mir, Franz ist so ein bescheuerter Name, ich gebe ihm noch bescheuerten Namen.
Franz.
Irgendwie. Jetzt, wo er gerade ist, ich sehe ihn gerade nicht. Der liegt wahrscheinlich irgendwo und übt oder chillt und
ist. Sweept. Ach nee, das sweept ja nicht.
Oder, nee, das sweept ja nicht, nein. Nee, aber zum Richtigen irgendwie, es war so, das muss so 2004, 2005 auch gewesen sein. Und da bin ich gerade so in die Shred-Guitar-Community mehr und mehr reingekommen. Und habe damals halt auch ganz viel gelesen und habe damals irgendwo auch schon mitbekommen, oh, dieser irgendwie Malmsteen, der schien wohl ein großer Einfluss für viele Gitarristen gewesen zu sein und schien wohl sehr, sehr heftig, sehr cool drauf zu sein, so Shreddy, Soli und mäßig. Das war ganz, ganz früh, als ich so anfing, mich mit Soli auseinanderzusetzen, gerade so als Kirk Hammett anfing, langweilig zu werden, ich so ein bisschen auch meine Megadeth-Phase hinter mir hatte. Und dann tritt irgendwie in meinem Leben, aber erstmal gar nicht mal ist er mit der Tür in die, ins Haus gefallen, sondern nicht das erste Album, was ich vom Yngwie bekommen habe, war auch das 2004er Album.
Oh, okay. Attack?
Attack war vorher, Attack war so um 2000 rum. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Unleash the Fury.
Ah, okay.
Und ich fand dieses Album erstmal gar nicht mal so gut. Was heißt erstmal, ich finde es auch immer noch nicht so gut, weil der Sound auf dem Album ist halt mit 2000 da merkwürdig produzierter Sound und die Songs, die Energie, das hat noch nicht so gezündet. Aber die ersten beiden Songs fand ich ganz cool. Mit der Platte zusammen habe ich aber auch die Platte Alchemy bekommen von 99. Mhm. Und jetzt fällt mir gerade im Moment ein, wie das eigentlich richtig war, wie ich mit auf Yngwie gekommen bin. Oh ja, es war nämlich ein bisschen anders. Nee, ich bin über Guitar Pro auf Yngwie gekommen.
Ach, ist ja geil.
So, weil das fällt mir jetzt gerade erst ein. Ich habe vorhin noch drüber nachgedacht, aber jetzt fällt es mir erst ein. Ich habe damals von einem Schulkameraden namens Robin, der leider schon verstorben ist. Der ist an Rock am Ring gestorben. Der ist da von einem Auto überfahren worden. Scheiße. Das wäre das erste Todesopfer auf Rock am Ring. Der wollte über die Autobahn laufen irgendwie und da kam dann ein Auto und irgendwie sowas. Das war, muss so 2010 gewesen sein. Egal. Zum 2003 rum hat der mir eine CD gegeben, weil der hat auch Gitarre gespielt. Der war in meiner Klasse und der hat mir eine CD gegeben. Da war Guitar Pro 3 drauf und ganz viele Songs von Guitar Pro. In alphabetischer Reihenfolge. Und ich bin über diese CD, da bin ich diesem Robin, Ruhe in Frieden, echt ewig dankbar, bin ich auf sehr, sehr viel Musik gekommen. Und unter anderem war im Ordner Y Yngwie Malmsteen mit dabei. Und ich weiß noch, es waren zwei Songs auf alle Fälle von ihm drin. Und einer war definitiv Blitzkrieg. Und ich fand Blitzkrieg so geil damals, dass ich das auch unbedingt lernen wollte. Ich habe das dann auch versucht und es ist natürlich auch kläglich dran gescheitert, aber hey, ich habe es versucht, darum geht's ja. Und der Song Blitzkrieg ist auf der Alchemy-Platte. Und deswegen habe ich mir damals dann gedacht, okay, hey, ich möchte mir diese Alchemy holen und ich hole mir auch die neueste Platte, die jetzt gerade rauskam, Unleash the Fury. Ich habe die auch zu Weihnachten, glaube ich, geschenkt bekommen sogar. Diese Alchemy-Platte war dann schon ein bisschen cooler von 99. Da war auch dieser Hangar 18, Area 51 Song ist da drauf und ganz, ganz coole Platte, aber wie gesagt, hat noch nicht so krass gezündelt, bis ich dann die Collection CD bekommen.
Oh ja,
bekam. Das ist quasi wie eine Best-of-Scheibe bis zu den 90ern oder bis zum Anfang 90er rein und da waren halt, da war Far Beyond the Sun drauf,
Blackstar.
Da war Blackstar drauf, da war Liar drauf, da war Making
Suite.
Love drauf, die Trilogy Suite, hier
Making Love,
Faster Than the Speed of Light und wie heißt der erste Song von dem Album?
Rising Force.
Rising Force, genau. Diese Songs waren drauf und mit der Platte, da war ich dann hooked. Da habe ich dann die Magie des Yngwies über mich erspüren können. So, ja, das war dann wirklich so. Ich habe mich gebadet in der Magie, in dem Shred von Yngwie. Das war ganz großartig. Und dann habe ich mir auch alle anderen Platten geholt und dann, also auf alle Fälle, alle Platten bis zu den 90ern rein, bis zu Alchemy quasi. Und habe mich dann sehr, sehr stark damit beschäftigt, wie du schon gesagt hast. Man hatte halt so eine Platte und die hat man von vorne bis hinten durchgehört. Und dann fiel mir da schon auf, und das ist etwas, worüber wir auf alle Fälle sprechen werden, irgendwie ist das ab und an dasselbe, was da passiert. So, da ändert sich nicht so viel. Das war dann auch so ein Punkt, über den können wir auch gleich bei dir mal sprechen, wo ich dann auch anfing, das Ende der 2000er mit so 16, 17, 18, das Interesse an irgendwie wieder erstmal zu verlieren. Und dann gab es bei mir bestimmt 10 Jahre, wo ich mich gar nicht für irgendwie interessiert habe und wo ich auch irgendwie, wo ich mich auch so ein bisschen lustig gemacht habe über irgendwie. Aber das war auch mal eine Jazz-Zeit, weißt du? Natürlich macht man sich dann über irgendwie mal ein bisschen lustig, so. Bis ich dann, ja, so vor 6, 7, 8 Jahren irgendwie wiederentdeckt habe. Aber gab es so eine ähnliche Situation bei dir auch, dass du irgendwann gemerkt hast, irgendwie, was irgendwie macht, kickt mich nicht mehr so? Weil du hast es ja damals in den 90ern, also die Platten in den 90ern, um die werden wir gleich reden, die sind ja sehr, sehr geil, aber gerade so dann dieser, ich sag mal, Downfall of irgendwie,
das hast du
ja live mitbekommen.
Ja, ne? Und da habe ich auch nicht mehr, die neuen Sachen hatte ich mir nicht mehr reingezogen. Also ich habe noch ein bisschen gehört, so die, ich weiß gar nicht, was nach dem Inspiration Album kam, das fand ich noch ziemlich geil. Das waren ja eher auch nur Coverversionen. Facing the Animal kam dann noch.
Facing the Animal kam
noch. Das fand ich noch ganz cool. Und danach bin ich dann ausgestiegen. Ich weiß nicht mehr, was danach kam. Keine Ahnung.
Ja, danach kam die Alchemy dann.
Ja, das war irgendwie nicht mehr so meins. Keine Ahnung. Da hat mich der Geist so ein bisschen verlassen. Und ich habe dann halt die alten Sachen immer wieder gehört, wie das halt so ist, so nostalgisch. Ja. So meine Lieblingsalben, Lieblingssongs. Immer mal wieder, aber nicht mehr so extrem. Ne, kam dann andere, dann kam das Interesse für Guthrie Govan und Marty Miller, wie das halt so ist, der ganze Kram. Und hab das dann halt so ein bisschen fallen gelassen, aber trotzdem war er immer irgendwie da, besonders wenn es auch um Thema Sound geht. Denn ich zum Beispiel liebe irgendwie Malmsteens Gitarrensound. Und ist natürlich auch seine Spielweise, klar, sein Vibrato. Und das hat mich schon immer fasziniert, diese eigentlich relativ simple Kette, da können wir nachher natürlich auch nochmal drüber sprechen. Das heißt Marshall, Fender, Pedal, fertig aus, ein paar Effekte. Und der ist seinem Sound immer treu geblieben, das heißt, er hat nichts groß geändert eigentlich. Mhm. Und diese Rezeptur fand ich immer ganz charmant. Und ich mag halt einfach seinen Sound, also von früher. Jetzt nicht den heutigen, das ist so ein bisschen Geschmackssache auch, ne? Aber
das stimmt, das muss man irgendwie schon lassen. Er ist so der Inbegriff des, ich sag mal, Consistency auf Deutsch. Das ist ein ganz, ein konstanter Spieler. Er ist vielleicht auch so der Inbegriff des konservativen Spielers, sag ich mal, weil er halt nie wirklich was verändert hat, sondern immer das gewährt hat, was er, oder gewahrt hat, für das, was er bekannt ist und was er halt so liebt. Ja, deswegen, das ist jetzt keiner, der irgendwie mal eine 7-Seite angefasst hat oder irgendwie mit X-Effects jetzt auf einmal auf der Bühne stand.
Ja,
oder
so. Nicht,
irgendwie heißt es immer Strat und Marshall auf alle Fälle. Ja.
Aber das finde ich auch wieder cool, denn du erkennst ihn sofort. Sofort. Ja. Also er hat absolutes Wiedererkennungsmerkmal, ne, und war natürlich auch super prägend. Darüber können wir gleich auch nochmal sprechen.
Klar. Da habe ich mir gestern, by the way, mal so am Rand lange Gedanken drüber gemacht, über diese Thematik, man erkennt einen Gitarristen sofort, weil ich habe ja, ich weiß nicht, ob du die Instagram-Story gesehen hast, ich habe ja mein Gitarrenspiel gehört im Hintergrund in einem Video von Dean Lamb auf der NAMM. Und ich höre so im Hintergrund, ich sehe mich nicht, aber ich höre, nee, das bin definitiv ich, der da gerade im Hintergrund spielt, weil das sind so diese Licks, die ich immer spiele, wenn ich die Gitarre in der Hand habe, mit dem Vibrato und dem Bending, was ich halt immer habe. Da habe ich mir mal lange Gedanken gemacht, könnte man auch mal eine Folge machen.
Ja,
wie wird man eigentlich, was muss man eigentlich tun, damit man immer aus einer Masse herauserkannt wird? Aber bei mir war das dann auch so, dass 2017, 2018 gewesen sein, da habe ich dann mal wieder Far Beyond the Sun gehört. Und ich saß im Auto, ich weiß noch, und es lief, und ich dachte mir, ja, das ist es. Geil. Und ich bin voller Euphorie und Freude gar nicht mehr. Also ich musste bremsen, um mich wieder irgendwie mal sammeln zu können, um wieder auf die Straße konzentrieren zu können. Weil ich da wieder gemerkt habe, wie geil das eigentlich ist.
Du hast halt das Feuer, was in ihm steckt, so von früher, ne? Diese Energie, das ist einfach Wahnsinn, ne? Für die Zeit. Ja. Und man darf nicht vergessen, er war damals, glaube ich, 19, als er die Platte aufgenommen hat, ne? Das ist schon,
Das ist unglaublich. Ja. Dann lass uns mal so ein bisschen über die Anfänge, bevor wir so das reingehen, was irgendwie großartig ausmacht. Vielleicht finden wir auch da ganz gute Brücken, aber lass uns mal so ein bisschen über die Anfänge und die Platten und so reden vom irgendwie und was die eigentlich so besonders macht. Weil ich finde gerade die allererste Platte, Rising Force, wie du schon gesagt hast, finde ich, das ist ein absolutes Meilenstein. Ja. Also das ist auch, finde ich,
absolutes Muss für jeden Gitarristen, zumindest
mal hören. Genau, wollte ich gerade sagen. Für jeder, der sich selber einen, ich sag mal, versierten Gitarristen schimpft, gerade im Rock- und Metal-Bereich, der sollte sich diese Platte angehört haben, weil es gibt in meinen Augen, es gibt ein Vorm irgendwie und es gibt nach irgendwie in unserer gitarristischen Zeitrechnung. Weil nach dieser Platte hat sich so viel verändert in der Gitarrenwelt. Jetzt gibt's ja die 1000 Irgendwie-Klonen, in Anführungsstriche, aber man hört das bei so vielen Spielern, die wir jetzt auch noch mögen, sei es ein Jason Becker, ein Vinnie Moore, John Petrucci, all die Leute, die haben irgendwo alle den Irgendwie in sich. So, ich wette selbst, ganz ehrlich, selbst wenn du könntest wahrscheinlich mit John Mayer auch stundenlang über Irgendwie reden.
Ja, weil natürlich. Das ist bestimmt auch alle einer, lieben irgendwie, ne? Das ist so. Ja. Ne? Auch wenn das eine sehr alle polarisierende Figur ist. Trotzdem ist das ein Charakter. Das ist ein absoluter Charakter.
Ja. Ja, wenn er mich nicht wieder ins Bett pinkelt, dann liegt er auch mal irgendwie.
Ja, genau.
Nein, aber diese Platte, das ist so ganz erstaunlich, weil die hat eigentlich nur zwei Songs mit Gesang drauf, nämlich Now Ships Are Burned und der zweite ist einer von den letzten.
Nee, ich glaube, da ist nur einer. Ach doch, stimmt. Wie heißt der denn nochmal?
As Above, So Below.
Ja, ja, genau. Ich glaube, ja.
Ja. Ja. Und aber die ersten 4, 5 Songs allein, Black Star und dann Far Beyond the Sun, über den müssen wir gleich mal so reden, weil das ist halt einfach der Oberknüller, dieser Song. Aber auch genau, für die Leute, die jetzt nicht ganz so krass im Gitarrengenudel und Shredded drin sind, auf alle Fälle Now Your Ships Are Burned, auch Evil Eye oder
Mega auch Icarus Mega.
Dream Suit.
Das ist aber auch irgendein Thema. Ich weiß gar nicht, welches Thema das genau ist von.
Das ist Adagio
in G-Moll. Genau, Adagio in G-Moll. Aber wie schön er das da spielt. Unfassbar.
Ja.
Ne?
Ja.
Muss man ihm wirklich sagen. Und
das hat aber auch Groove in sich drin. Also ich habe die Platte gestern nochmal gehört, weil da gibt's gute Nachrichten und ich habe es gar nicht mitbekommen. Die gibt's wieder auf Spotify. Die gab es jetzt jahrelang nie auf Spotify, die erste Platte. Ich glaube bei Shrapnel, weil ich glaube, das war auch noch eine Shrapnel-Record-Platte. Danach hat er einen größeren Plattendeal bekommen. Aber da hat sich irgendwas geändert, weil die erste Tony McAlpine-Platte ist auch mittlerweile veröffentlicht auf Spotify. Die hat auch sehr lange gefehlt und so ein paar von den alten Shrapnel-Sachen sind jetzt auch wieder auf Spotify. Das heißt, diese erste Platte vom Irgendwie, Rising Forces, auch wieder im Stream zu hören.
Geil.
Und deswegen hatte ich die erst vor kurzem wieder gehört und dachte mir, Alter, da ist so viel Geiles drin. Und von den Gitarren-Licks, von der Phrasierung alles, das war damals so neu, so frisch, so angenehm, glaube ich.
Ja, und irgendwie hat halt auch
nach wie vor
hat auch einen super geilen Mix, ne, aus verschiedenen Genres. Ich meine, die ganze Rockzeit, dann die Klassik, ne? Er sagt ja immer, er hat nie geübt und so, was natürlich totaler Quatsch ist. Gestern nochmal so ein bisschen das Rick Beato Interview gesehen. Oh, ja. Obwohl, da ist er ja noch relativ nett und umgangsfreundlich. Ja, ne? Da ist er auch wirklich sehr, sehr harsch gewesen. Gibt es dieses Guitar-Player-Interview.
Stimmt. Stimmt, da gibt es dieses Legendäre, wo er auch über andere Musiker spricht.
Voll.
Sich voll über Kirk Hammett lustig macht.
Über Dimebag Darrell auch. Und das für ein Sound ist ja furchtbar.
Aber Lars Ulrich in den Himmel lobt so.
Ja.
Na gut.
Naja, gut.
Die erste Platte, unglaublich. Was aber auch sehr cool ist, ist der, so ein bisschen der Kram, den er davor gemacht hat. Also ich finde auch die Alcatraz-Platte sehr gut.
Ja. Ja, doch, die habe ich auch gerne gehört mit, wie heißt der jetzt? Der Sänger.
Graham Bonnet.
Der
genau. Ja. Der war ja auch bei Rainbow.
Ja, genau, geiler Sänger. So.
Ja.
Coole Songs, ist halt so ein bisschen Vintage-mäßig angehaucht, aber geil.
Ja, ist halt Anfang 80er Hardrock-Musik, mit aber auch irgendwie schon dabei. Und ich habe ein paar, zum Beispiel ganz interessant, ich habe letztens ein paar Live-Videos aus der Zeit gesehen. Ey, und da spielt er irgendwie so, der so geil.
Da gibt's dies bei YouTube gibt's so einen Clip, ich weiß nicht, 84 Live-Solo oder sowas und dann
wird das irgendwie ein paar Minuten.
Ich glaub, das hab ich auch gesehen.
Ja, ich glaube,
das hab ich auch gesehen. Da ist er absolut on fire. Ne?
Das ist der Oberhammer. Und dann hat er halt seine eigene Karriere gestartet mit eben der Rising Force Platte.
Aber lass uns noch ganz kurz, sorry, bevor wir jetzt, lass uns nochmal zurückgehen in seinen Anfängen. Zum Beispiel, wann er angefangen hat, Gitarre zu spielen. Ne? Weil er hatte damals, ich glaube tatsächlich mit 5 seine erste Gitarre bekommen, ne? Und hat dann irgendwie von seinem Bruder oder von seiner Schwester hier die Purple Fireball, meine ich. Fireball, ich bin mir nicht ganz sicher, das Album bekommen und hat die dann rauf und runter gehört und gespielt und natürlich nicht geübt, wie er sagt, sondern einfach gespielt. Wie quasi verschlungen. Ne?
Ja.
Und das ist ja vielleicht auch noch interessant, ne, dass man das so
ein bisschen weiß. Ja, auf alle Fälle. Also generell diese Mischung in seinem musikalischen Werdegang von eben der Rockmusik, was du bei ihm hörst, und auch der klassischen Musik. Er ist ja selber riesiger Paganini-Fan, Vivaldi-Fan. Oh, hier ist er.
Da ist er schon.
Hier ist er kein Engli. Ihr könnt ihn nicht sehen, aber wenn er schnurrt, könnt ihr ihn vielleicht gleich hören. Und Bach auch. Deswegen da meine nächste Frage: Weißt du überhaupt, wofür der volle Ingwie-Name steht? Ingwie J. Malmsteen.
Ingwie Johann?
Genau, Ingwie Johann Malmsteen.
Ja, so sieht's aus.
Also der volle Name ist tatsächlich Lars Johann Ingwie Lennerbeck.
Genau.
Lennerbeck.
Okay. Das Witzige ist, dann, was ich gestern noch gehört habe, die Story muss ich kurz erzählen. Bevor er jetzt diesen ganzen großen Erfolg hatte, hatte er auf so einem, in Schweden, da gab es so ein Festival, das hieß das nochmal? Wood Stockholm. Wood Stockholm. Und da kam so der erste Erfolg, dann hat er sich in der Zeitung gesehen und wurde groß gehypt, aber genauso schnell auch wieder vergessen. Und er hat dann halt einfach gemerkt, in Schweden lässt sich nichts reißen. Ne?
Nee.
Und dann kam halt auch die Connections zu dem Mike Varney, der ihn dann gehört hat. Der hat ihn dann geholt, quasi nach Amerika. Und dann hat er eine relativ kurze Zeit mit Steeler, das war so sein erstes Projekt, gespielt. Kann man sich auch mal anhören, aber ist nicht wirklich geil, finde ich. Also was er spielt schon, ist schon krass. Da hat er auch einen ganz anderen Sound irgendwie. Es klingt so ein bisschen, also man erkennt ihn schon, aber es ist definitiv anders. Ne?
Er soll auch damals, habe ich noch nicht verifizieren können, aber mir haben es Leute unter einem Video geschrieben, damals Demos auch gemacht haben schon in den End-70ern.
Ach, Merlin's Castle oder wie das da heißt, diese Geschichte da.
Das kann sein, hast du schon mal gehört? Weil ich habe gehört, dass dort zum Beispiel das Rising Force Solo auch schon drin vorkommt und so Geschichten.
Viele Dinge hat er da so verarbeitet davor und also später wieder.
Cool.
Ja.
Cool. Sehr cool. Ja, nee, genau. Dann ging er nach Amerika und ist dann halt quasi über Steeler dann in Alcatraz zu Graham Bonnet reingekommen. Ja,
für ihn war das auch voll der Kulturschock als Schwede nach Amerika und so. Er hat schon so einige Geschichten mit Sicherheit erlebt.
Und da gibt's halt die beiden Alben No Parole from Rock and Roll und Life Sentence, Live-Album. Auf alle Fälle lohnenswert.
Ja, da spielt er so ein tierisches Solo auch am Anfang. Ich weiß gar nicht, bei welchem. Ach, irgendwie. Das geht, glaube ich, ein paar Minuten.
Aber die Songs, die ich daraus empfehlen würde, zum Beispiel, ich hätte jetzt drei Songs, an die ich mich jetzt auch spontan sehr gut dran erinnere, ist Island in the Sun.
Oh ja.
Ist Hiroshima Mon Amour.
Oh ja,
auch so eine Ballade. Jet to Jet. Gibt es auch eine sehr geile Live-Version von, wo das mal so am Rande, weil nach Ingwie hat in Alcatraz Steve Vai gespielt, nachdem er bei Zappa raus ist. Und gerade Jet to Jet gibt es eine ganz coole Version, einmal live von Ingwie und einmal live von Steve Vai.
Wo er diese Tapping-Sachen spielt, weil er die nicht.
Genau.
Ja, genau.
Weil er nicht das Ding vom Ingwie spielt.
Ja, genau.
Das ist dieses ganz klassische. Wir werden es hier mal
einspielen. Ja.
Ganz, ganz kleiner Nachtrag von mir, dem lieben Justin. Und zwar gibt's eine Lesson zu diesem Anfangslick auf unserem Discord-Kanal in dem Thread zu der jeweiligen Folge. Schaut doch gerne vorbei. Den Link findet ihr in der Description-Box. Da habe ich ein kleines Video vorbereitet und eine kleine Lesson für euch. aber auch Too Young to Die, Too Drunk to Live. Oh, geiler Name. sehr, sehr, sehr geile Songs drauf. Genau. Dann bei der ersten Platte. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Ich würde ganz gerne mal, lass uns mal über Fabio and the Sun sprechen. Weil ich finde, Fabio and the Sun ist für mich so, vor allem von Instrumentalstücken, ist so das irgendwie Meisterwerk.
Ja,
so.
Ja.
Da ist so viel drin, wo ich sage, ey, that's the spirit of Ingwie. Wir haben klassische Melodien, aber wir haben halt vor allem diese Energie, dieses Feuer, was du vorhin besprochen hast. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, als es diese Autofahrt war, wo ich Fabio und The Sun das erste Mal wieder gehört hatte, waren das eben zwei Dinge, die mich so richtig geflasht haben an Ingwie. Und das ist zum einen das Vibrato. Weil Ingwies Vibrato ist halt einfach
königlich,
fucking Art. Ja. Ich habe mal ein Video gemacht vor längerer Zeit schon, wo ich das mal ein bisschen genauer analysiert habe, was er da so macht, rhythmisch, in welcher Subdivision er das macht, mit welcher Intensität und so. Aber es ist halt einfach göttlich, dieses Vibrato. Es ist so singend, so schön. Das ist, finde ich, einer der schönsten Vibratos, die es da draußen gibt. Aber es gibt ein Lick, das werde ich hier gleich nochmal einspielen. Und zwar, ich finde das Lick, das
gegen
ist
Ende.
So... Gegen Ende das, ja. Das baut sich auf den tiefen Saiten. Und ich habe es letztens noch mal gehört und habe so versucht nachzuspielen. Das erinnert mich wie so ein Teaser. So ein Teaser, der durch den Busch wandert und sieht seine Beute und er bereitet sich vor und dann kommt der Predator raus. Das geht dann so nach oben und es endet dann diesem längeren Wow-Bending. Hört's einfach selbst. Es ist der Ober. Deswegen, die erste Platte, Fabian und the Sun, ist ein Muss auf alle Fälle. Aber, ich meine, die hat damals zwar schon eingeschlagen, aber war sehr nischig noch. So der richtige Erfolg kam dann ja erst mit den Platten, die danach kamen. Und ich glaube, das sind die Platten, die ich würde sagen, die du auch vielleicht ein bisschen besser kennst als ich. Ich habe die nämlich noch nie so richtig viel gehört. Und zwar die Marching Out und die Trilogy. Was kannst du
Marching Out so ist sehr düster, würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen. Vom Sound und auch vom Spirit her. Da ist der Jeff Scott Soto auch, glaube ich, mit bei, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Ich mag ihn ja als Sänger, du ja nicht so. Du bist nicht so ein Fan, glaube ich.
Man mag die Stimme nicht so.
Ja, genau, ist Geschmackssache. Ja. Aber ich finde es ein geiles Album. Ich muss mal eben ganz kurz schauen, was. Ich habe die Trackliste nicht mehr so ganz im Kopf.
Ich hab's vor mir hier.
Ah ja, genau.
I see the light tonight.
Ja, I am a Viking ist zum Beispiel auch mega. Ne?
Ja.
Was ich auch sehr geil finde, ist dieses Overture 1383. Finde ich auch super geil. Da spielt er auch am Ende auch so schöne Sachen. Und da erinnert, da gibt es eine ganz lustige Geschichte meinerseits. Damals, wie gesagt, ich war 14, 15. Und da gab's ja noch hier diese Zeitungsannoncen. Der heiße Draht hieß das bei uns. Und dann haben immer Leute so Gitarristen gesucht. Und da habe ich mir mal den Spaß gemacht und gesagt, komm, das mache ich jetzt mal so aus Spaß. Da habe ich da angerufen, ja, ich bin der so und so. Ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe. Und ja, hier, spiel mal was vor von mir. Und dann habe ich halt dieses Ende genommen und einfach durch die Lautsprecher laufen lassen. Ja, wenn du Interesse hast, ruf mal an.
Geil.
Voll der Schwachsinn, was man so macht als Teenie, ne?
Geil.
Ist mir gerade noch so eingefallen.
Genau. Also Overture 183, es gibt noch ein anderes Overture, aber Overture 13.
Ja, das ist 1622, das ist auf dem anderen Album, genau.
Genau. I See the Light Tonight ist relativ bekannt.
Ja.
Und dann, ich glaube, so die nächste Scheibe ist so die dann auch mit seiner erfolgreichste war.
Trilogy,
glaube ich, international. Ja, genau, Trilogy.
Da finde ich zum Beispiel auch, ist ja auch so mit einer, vom Sound her sagen viele so einer seiner besten Platten, ne? Man muss immer dazu sagen, die meisten Platten, ich glaube nach, außer das erste Album, da hat er den Sound immer selber gemacht. Ne? Also er hat dann alles gemacht, gemixt und hin und her. Und bei dem Trilogy ist ihm das wohl ganz gut gelungen.
Ja.
Also für die Zeit. Ne? Wenn du es jetzt hörst, ist natürlich im Sound her ein bisschen anders. Aber für die Zeit war es schon geil.
Ich muss aber sagen, dass dennoch sein Gitarrensound und auch seines bestimmt auch erschüttert von irgendwie, dass mir die Sprache geschlagen wird. Beruhend auf seinem Gitarrespiel ist wahrscheinlich aber auch, das ist halt einfach zeitlos, so finde ich. Also das kannst du auch heutzutage echt noch gut hören. Zumindest die Sachen aus den 80ern, den 90ern. Nee, aus den 2000ern, das ist ein bisschen schwierig.
Ja.
aber Trilogy hat halt das berühmte Trilogy Suite, Opus 5. Instrumental, das hast du ja auch mal, glaube ich, gecovert.
Oh ja,
ne?
das war schon so lange her. Ja.
Das hat halt dieses ganz relativ berühmte Anfangslick. Was auch ein Lick ist, wo ich sagen würde, wenn man so Intermediate-Gitarrist ist, dann kann man sich das durchaus schon mal anschauen. Das ist so ein Lick.
Das Schwierige bei Ingwie ist halt, dass er teilweise sehr eigen ist von der Technik her. Ne? Also er hat dieses kombinierte Picking mit Legato und Sweeping.
Lass uns da später nochmal genauer drauf eingehen.
Ja, okay, genau.
Das ist
genau.
Auf alle Fälle ein bisschen auch nochmal ein paar Sätze wert über den Spielstil vom Ingwie generell. Ja. Aber auch hier, You Don't Remember, I'll Never Forget, sehr bekannte Songs.
Ich finde alle Songs tatsächlich geil. Außer die Dark Ages ist nicht so meins, aber zum Beispiel bei Magic Mirror gibt es auch ein tierisches Solo, ne? Das musst du dir auch nochmal anhören.
Ja, das können wir auch gerne hier reinschalten, zumindest ein bisschen. Okay, und dann nach der Trilogy kam dann so auch so einer der ersten Platten, die ich dann wieder sehr stark auf dem Schirm hatte, die ich viel gehört habe, nämlich die Odyssey.
Oh,
die
ja.
hat mir als Teenager sehr gefallen, weil da halt wieder sehr viel... Ich fand so ein bisschen manchmal, dass die anderen beiden Platten, die Marching Out und die Trilogy, manchmal so ein bisschen so Schnulz-Aspekten hatten. So 80er
Schnulzen-Kram.
Ne? Das ist halt die Zeit, genau. Aber hier auf der Odyssey haben wir ganz viel wieder diese Energie in ganz vielen Songs. In Rising Force.
Aber eine Sache, Crystal, ich finde den Gitarrensound hier furchtbar. Also bei dem Album weiß ich nicht. Ja, ich finde ihn nicht geil. Aber vielleicht auch Geschmackssache. Gerade den Soli-Sound finde ich irgendwie nicht schön.
Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das hat mich, glaube ich, nicht so gestört, aber ich verstehe, was du meinst. Der ist definitiv ein bisschen anders als bei den anderen Platten, ja. Aber auch wieder ganz Heaven Tonight ist einer meiner absoluten Lieblingssongs von irgendwie.
Was dieser für eine Chorus,
Hymne. Dieser Chorus ist halt echt so geil. Und das Solo auch da drin. Der Hammer. Aber auch Déjà Vu oder Faster Than the Speed of Light. Ach, so schöne Titel auch.
Auch Dreaming, auch wenn es eine Schnulze ist, aber ist auch ein schöner Song.
Ah, auch schön, ja.
Und
es geht auch wieder richtig heavy mit Krakatau zum Beispiel.
Genau,
das ist ein geiles Riff.
Ja,
das
ist
ein sehr geiles Riff. Sehr, sehr cool. Es ist nicht so gewesen, dass zwischen Rising Force und Trilogy irgendwie seinen Autoführerschein gemacht hat. Ach, was ist denn heute los?
Er hat seinen Führerschein gemacht, endlich!
Nee, hat sich dann direkt seinen Ferrari gekauft und hat den Autounfall gehabt, ja.
Ja, oh ja, einen sehr, sehr schweren Autounfall. Lag auch ziemlich lange im Koma und ist dann mit der Nachricht aufgewacht, seine Hand wohl nie wieder bewegen zu können. Und hat dann halt Therapie gemacht und dran gearbeitet. Und das zeigt mal wieder, wenn man etwas will und diesen unfassbaren Willen hat, was zu machen, hat er es irgendwie wieder hinbekommen, ne? Und das waren so die ersten Aufnahmen nach dem, quasi, ich glaube, zwischen 86 und 87 war das, der Autounfall.
Ja. Ja, weil das ist auch jetzt das erste Mal, wo ein Jahr Pause zwischen den Alben ist. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Früher in den 80ern, für auch die jüngere Generation, da haben die Bands im Jahrestakt Alben rausgebracht. Ja. Das ist ja unglaublich. Schau mal, Rising Force kam 84, Marching Out 85, Trilogy 86. Und das waren damals alles frische, neue Ideen, weißt du? Da wurde das Rad neu erfunden in der Zeit. Und das alles im Jahrestakt, das ist der Hammer. Auch andere Bands, Iron Maiden, Deep Purple früher, Black Sabbath, so, die haben ja echt jedes Jahr ein Album
rausgebracht. Ja, da hatte Musik in der Gesellschaft auch noch einen anderen Stellenwert. Leider.
Und ich glaube, damals war das auch noch nicht so, dass sie diese riesigen Welttourneen hatten, sodass die halt auch schön viel Zeit hatten, irgendwie dazwischen immer was zu schreiben. Oder konnten halt gut genug von den Alben natürlich auch leben, sodass man nicht so auf Touren angewiesen war. Aber ja, das war das erste Mal, wo auch ein Jahr Pause dazwischen ist. Wahrscheinlich auch deswegen, weil er sich so ein bisschen halt eben auf seine Therapie konzentrieren musste, damit er wieder weiter seine Ferraris fahren kann und natürlich Gitarre spielen kann. Ja, dann kommen wir zu zwei Alben.
Anspieltipp habe ich noch. Crystal Ball finde ich ziemlich cool. Von irgendwie.
Solo oder generell den Song?
Generell den Song, der ist cool. Ich mag auch den Sänger gerne, den Jolin Turner. Erinnert mich immer so ein bisschen wie an Rod Stewart auf Steroiden. Hat so was Rauchiges in der Stimme, ist schon ganz geil.
Ja. Jetzt kommen wir zu zwei Alben, die ich gar nicht so richtig viel gehört habe, aber ich weiß, dass du bei dem nächsten Album, weil wir hatten ja hier mal unsere romantische Nacht, als wir beim Horst Keller auf seinem VIP-Treffen waren, wo wir danach im Hotelzimmer, ich glaube, die ganze Nacht lang irgendwie gehört haben. Das war sehr, sehr cool. Und da hast du auch erzählt, ich glaube, den Sänger magst du nicht so von der nächsten Platte. Nee. Und zwar rede ich von der Eclipse-Platte, wo Göran Edman.
Ja, der war ja leider, vielleicht mag ihn auch der ein oder andere, auf zwei Alben, meine ich sogar, dabei. Einmal auf dem Eclipse-Album, da ist unter anderem Making Love drauf, Safer Love.
Genau.
Da hat er sehr mit Liebe gehabt anscheinend. Bedroom Eyes. Aber auch coole Nummern. Also Demon Driver mag ich sehr gerne. Making Love tatsächlich auch wenn es ein bisschen kitschig ist.
Den mag ich auch, ne? Sir. Den mag ich auch, Sir. Der war auf dieser Compilation auch drauf.
Ja. Da kenne ich den. Bedroom Eyes ist geil und Safer Love ist halt ein Klassiker und auch ein Hammer-Solo. Ne?
Ja. Der ist, ich gucke gerade, ich glaube, der ist auf der Platte, genau, der ist auch auf der Fire and Ice, welches die Platte danach ist.
Ja.
Eclipse kam 90, Fire and Ice kam 92. Genau, und dazwischen kam die Yngwie Malmsteen Collection. Mhm. Und das war dieses eine Album, was ich da dann als Jugendlicher bekommen hatte. Ja, wie gesagt, das sind noch zwei Alben, die ich nicht viel gehört habe. Ne? Es ist noch das erste Album ohne den Johansen-Brüder in seiner Band. Weil bis dato hat er immer Jens und Anders Johansen an Keyboard und an Schlagzeug gehabt. Ich habe ja Jens Johansen letztes Jahr mal kennengelernt. Mhm. Das war eine sehr interessante Geschichte, weil da habe ich in Norwegen gespielt auf einem Festival. Und zum vom Flughafen zum Festival, das war ein bestimmt 2,5 Stunden Trip im Bus, mit Fähre und so weiter und so fort. Und wer saß mit mir neben mir im Bus und war mit mir auf der Fähre? Jens Johansen. Ich habe das erst sau spät gecheckt, dass das Jens Johansen ist. Er ist ein bisschen alt geworden. Aber hat mich dann auch gut mit ihm unterhalten. Die Band, mit der ich da gespielt habe, wir nannten ihn die ganze Zeit den Cornetto-Mann, weil er die ganze Zeit irgendwo so ein Cornetto-Eis hatte. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wo hätte er dieses Cornetto-Eis her? Der ist immer mit einem Cornetto-Eis rumgelaufen, hat das irgendwie geschlüpft. Im Auto, auf der Fähre, er hatte immer ein Cornetto-Eis in der Hand. Scheint ganz cooler Typ zu sein. Der spielt ja jetzt bei Stradivarius und solchen Bands, also ist auch immer noch weiter musikalisch sehr aktiv. Generell, die beiden haben auch so, die haben ja mal ein Album mit Alan Holdsworth zusammen gemacht, das ist der Oberhammer. Ja. Heavy Machinery heißt das, glaube ich.
Stimmt.
Das ist schon, also die haben sich nach irgendwie auch in andere Richtungen bewegt. Ich glaube, ich habe nämlich dann gesagt, hey, ich bin großer Fan deiner Arbeit, vor allem deine Soli bei irgendwie. Da hat er dann eher toll reagiert. Nicht so euphorisch. Ich glaube nämlich, dass
irgendwie ist schon sehr bossig unterwegs. Ne? Das ist halt so eine dunkle Seite von ihm. Ja, das ist halt sein Charakter. Ne?
Da habe ich aber auch noch eine Geschichte, die habe ich letztens gehört.
Ja?
Die hat mir der Hannes Grossmanni, unser Schlagzeuger von Alkaloid und Turns End und so erzählt. Und zwar hat er einen Schlagzeugkollegen, der mal bei irgendwie gespielt hat in den letzten Jahren als Session-Schlagzeuger. Mhm. Ich weiß nicht, wie der Schlagzeuger hieß. Ich kannte ihn jetzt auch vom Namen nicht. Aber die Story soll wohl so gewesen sein, dass der Session-Schlagzeuger, hatte Octobans an seinem Schlagzeug. Mhm. Der Octobans sind ja diese kleinen, sehr länglichen Toms, die einen sehr hohen Ton haben. Wenn ihr euch das Six O'Clock Intro von Dream Theater anhört, das sind Octobans, Six O'Clock von Dream Theater. Und die beim Schlagzeugaufbau hatte der diese Octobans an der Seite stehen und dann war irgendwie auf der Bühne und er wollte was mit dem klären, irgendwas Musikalisches, hat mit ihm geredet und hat wohl so gemerkt, dass irgendwie ihm gar nicht zuhört, sondern die ganze Zeit nur auf diese Octoban guckt so. Und auf einmal schubst er irgendwie den Schlagzeuger zur Seite und kickt diese Octobans von der Bühne runter und meint, we're not playing this gay shit here on my stage.
So. Nicht dein Ernst, ey. Krass, okay,
so.
Ja.
Okay, irgendwie, ja, ich glaube, ja, ist schon ein Charakter auf alle Fälle. Ist nicht der einfachste mit zusammenzuarbeiten. Ich meine, ja, ich habe ja auch mal ein Video über irgendwie gemacht, über dieses berühmte Rick Beato Interview. Da ist mir nichts passiert, aber unser guter Freund Kalen zum Beispiel von Six String TV, der hat sein allererstes Video, war ja eine Doku, eine kleine Doku über irgendwie, so was ist aus irgendwie geworden.
Mhm. Kann man die noch irgendwo sehen eigentlich?
Ja, genau, die kann man sehen, weil als er das hochgeladen worden ist, ist quasi Kalen war damals 17 oder so, ist direkt verklagt worden von irgendwie.
Verklagt
kam
direkt?
Da kam direkt alles mit Anwalt und so, das war wohl richtig, richtig heftig. Und was er gemacht hat, er hat das Video runtergenommen und hat seinem Freund KDH gegeben. KDH ist so ein ähnlicher Kanal, nur ein englischer. Kalen ist sein Name, glaube ich. So ein Typ mit langen blonden
Haaren. Ach ja, ja.
Vielleicht mal ein Video gesehen. Der macht relativ viel so Reportagenkram. Und der hatte halt schon einen relativ großen Kanal, wo der irgendwie dann, glaube ich, auch erstmal nichts gegen machen konnte. Und da auf diesem Kanal ist das irgendwie Video noch drauf.
Geil, das muss ich mal hergeben.
Irgendwie ist da sehr hinterher. Ich sag mal, ja, dass das bloß nichts Negatives über ihm im Netz gesagt wird. So.
Ja.
Also ist da auch, glaube ich, echt nicht die einfachste Person.
Aber muss gar nicht mehr, großartig. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, dass er das selber ist. Ich vermute mal eher so das Management oder ich weiß nicht, ob seine Frau das macht. Ne? Ich glaube, da sind die alle sehr ein bisschen.
Kann, kann alles sein. Und er, ja, weil ich glaube, das ist natürlich, ich meine, Ingvi lebt von diesem Ruf, den er hat, auf alle Fälle.
Ja,
das ist sein Businessmodell.
Genau.
Und ich glaube, alles, was da Ruf, nur ansatzweise rufschädigend ist, da ist er, glaube ich, sehr schnell hinterher,
dass das
irgendwie nicht mehr im
Netz ist. Deswegen verkaufen wir jetzt auch Vitamin B oder Vitaminextrakte mit seinem Namen.
Ja. Oh, da hatte Kaylin ja auch.
Habe ich gesehen, ein Video
gemacht. Stimmt, weil Ingvi verkauft mittlerweile Vitaminextrakte, genau. Also Vitamine nimmt Ingvi, aber keine Donuts. Es gibt ja das legendäre Donut-Video, wo er ausrastet. Weil ich glaube, es ist sogar Dimebag Darrell, der ihm einen Donut anbietet.
Ach, tatsächlich?
Und dann rastet der vollkommen aus. Ja.
Geil.
Also, ja, nicht der einfachste Charakter, aber ein großartiger Musiker. Wir reden mal weiter über die Musik.
Ja. Und weil ich jetzt muss ich was sagen. Jetzt ist mir nämlich gerade eingefallen, dass ich vorhin Bullshit erzählt habe. Das war nicht das allererste Album, das Rising Force. Es war tatsächlich das Fire and Ice. Ich erinnere mich wieder, weil ich erinnere mich jetzt an das Cover. Okay. Jetzt, wo ich sehe, das war mein allererster Berührungspunkt tatsächlich.
Ach, krass.
Das erste Mal, dass ich so richtig reingehört habe. Und auch wenn ich so mit, also ich bin jetzt kein Riesenfan mehr von diesem Album, alleine auch wegen dem Gesang. Aber es gibt ein paar Sachen, die ziemlich geil sind auf dem Album, ne? Finde ich.
Okay.
Zum Kannst Beispiel
da das, ich
den ersten Perpetual, wie wird es ausgesprochen? Ich weiß gar nicht.
Perpetual,
genau. Okay. Leviathan ist auch ziemlich cool. Ja, und Leviathan, der Rest ist halt leider nicht so geil wegen dem Gesang. Das klingt halt echt.
Achso, es sind auch beides Instrumental, stimmt sich.
Ja. Leviathan ist Instrumental, Perpetual ist Instrumental. Ja, ich finde es halt sehr kitschig. Na, wenn du es dir jetzt anhören würdest, Dragonfly zum Beispiel, schöne Soli, geil, echt super Sachen gemacht auch. Aber vom Gesang her und von der Songstruktur echt der Oberkitsch. Also wenn ihr kitschig mögt, das ist das richtige Album.
Jetzt gehen wir mal in die 90er rein.
Ja.
Ich finde, in den 90ern jetzt kommen so drei Alben, die ich sehr underrated finde, die ich großartig finde. Und zwar The Seventh Sign, Magnum Opus und Inspiration.
Ja.
Lass uns mal den Schlag von hinten aufziehen, weil ich finde, Inspiration ist insofern das Interessanteste. Du hattest es ja schon angesprochen. Es ist ein reines Coveralbum. Aber ein extrem gutes Coveralbum, muss man dazu sagen. Also die Stücke, die wir da drin haben, es ist Carry On My Wayward Son, Gates of Babylon, Manic Depression, Child in Time, Sails of Charon,
Dead of
aber
Night.
Auch so Sachen wie, aber genau, eben auch so Sachen wie In the Dead of Night. Das finde ich zum Beispiel super interessant. Mhm. In the Dead of Night, für die, die es nicht kennen, ist eine Nummer von einer Band namens UK, was so in den End-70ern so eine Prog-Rock-Band war. Und auf der ersten UK-Platte, wo auch In the Dead of Night der Opener ist, spielt Alan Holdsworth die Gitarre.
Ja.
Und das ist so interessant zu sehen, wie irgendwie über Alan Holdsworth Changes spielt.
Total.
Und es funktioniert, es passt. Es ist eine komplett andere Stilistik von der Herangehensweise, aber es funktioniert einfach. Mhm. Das ist der Hammer. Das ist richtig, richtig gut.
Das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, den ich generell an irgendwie sehr liebe. Er ist halt sehr improvisiert unterwegs. Ne? Das merkst du auch. Aber trotzdem ist er immer in seinem Flow. Ne? Das macht es halt auch besonders.
Ja, er hat halt immer, er hat seinen Sound, er hat seinen Approach, aber er checkt auch Dinge aus, sag ich mal so. Er geht auch mit Respekt an die Musik ran. Und was man auch in dem Album zum Beispiel hört, und das, ich zitiere jetzt mal unseren guten Freund Michael Wagner, der mal bei uns in der Folge gesagt hat, er irgendwie ist einer der besten Blues-Spieler da draußen. Und das stimmt voll und ganz. Manic Depression, all diese Songs, oder auch jetzt auf den anderen beiden Alben, da sind ein paar Blues-Soli drauf. Das spielt der, irgendwie spielt da viele Blues-Solisten.
Sehr was tasty, ja,
Feeling
absolut.
Und was geschmacksvolles Spielen angeht, voll an die Wand.
Ja.
Also da kann nicht jeder mithalten. Und das ist eine Seite, die ich zum Beispiel lange irgendwie unterschätzt habe. Diese extrem bluesige, geile, dreckige Rockseite.
Ja, der stand ja auch vorher total, also früher auch sehr auf Clapton und so. Und hat dann aber irgendwann gesagt, ja, möchte ein bisschen expandieren, nicht immer nur so viel Pentatonik. Und merkt man ja auch, ne? Okay, er hat dann zwar eine andere Nische gefunden, die er halt sehr gerne spielt. Aber trotzdem,
geil. Aber das ist auf alle Fälle ein Album, was ich auch mal so für den Einstieg von irgendwie Stilistik empfehlen würde, weil es sind Songs drauf, die man kennt.
Ja.
Wie halt Carry On My Wayward Son.
Ich finde Mistreated großartig.
Mistreated.
Allein auch wegen dem Gesang. Es war auch wieder dein Freund, Jeff Scott Soto. Aber das singt er mörderisch gut, den Song. Also wirklich.
Stimmt, das ist Jeff Scott Soto. Ansonsten ist auch Jolin Turner wieder drauf. Und Und halt auch ein Sänger, den ich auch sehr mag, Mark Bowles zum Beispiel.
Den finde ich auch cool.
Sehr, sehr cooler Sänger. Aber wie gesagt, das kann man sich auf alle Fälle mal reinziehen, wenn man mal so ein bisschen mehr in den Solo-Sound reingehen möchte von irgendwie, aber jetzt nicht neue Songs auschecken möchte, weil das ist halt alles voller Cover. Aber die beiden Alben davor, die finde ich halt auch der absolute Oberhammer. Unter anderem vom Gesang. Das ist ein Sänger, von dem man danach, glaube ich, nicht mehr viel gehört hatte. Ich meine, Jeff Scott Soto hat danach irgendwie eine Karriere gemacht. Mhm. Mark Bowles hat auch noch viel weiterhin gearbeitet in der Szene. Aber Michael Vescara, so heißt der Sänger auf den nächsten beiden Alben, nämlich auf Seventh Sign und Magnum Opus.
Der klassische Metal-Sänger. Geil.
Ich finde ihn sehr geil. Ja, ich finde ihn find von der Stimmlage auch sehr, 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 sehr geil. Ja. Und gerade Magnum Opus ist ein Album, da ist zum Beispiel mein absolutes Lieblings-Ingwie-Solo drauf.
Meins auch.
Nämlich No Love Lost, das ist mein absolutes
Lieblings-Solo da drauf. Ach, tatsächlich, okay.
Ja.
Nee, meins ist tatsächlich Cross the Line, aber spreche erst ruhig über deins.
Genau. No Love Lost ist halt ein phänomenaler Aufbau, Energieaufbau, in der halt aus so einem bluesigen, funkigen Song rausgeht, weil der Song ist eigentlich sehr funky irgendwie. Und dann geht es rein, oder super grooviger Song, und dann geht es rein in so einen mega fetten, frühdominant Part in Solo. Und das hat halt einfach so eine fuck yeah.
Schon überraschend für irgendwie, ne?
Ja. frühdominant spielt harmonisch Moll?
Nein.
Können wir hier auf alle Fälle mal kurz reinhören. Und welches war dein Lieblingssolo?
Mein Lieblingssolo ist tatsächlich auf der Magnum Opus ist Cross the Line.
Cross the Line.
Das ist super geil, weil es auch sehr melodiös reingeht. Also ist alles drin, was irgendwie ausmacht, finde ich. Das Solo kannst du anhören. Unfassbares Vibrato, unfassbarer Aufbau. Das ist so wirklich mein absoluter Favorite, wenn es um ein Song-Solo geht. Von irgendwie.
Ja, dann hören wir da auch mal auf. Sonst der Rest der Platte, sehr, sehr coole Songs, auch ein gutes Songwriting, genauso wie auch auf der Seventh Sign, Mit eben zum Beispiel Songs wie Seven Sign, I Don't Know,
ich das, auch super ja, funky. Das finde ich ein bisschen rauer, das Album. Das hat so einen Charakter. Ja. Ne? Das ist ein bisschen dreckiger und das Magnum Opus ist ein bisschen polierter. Das ist ein bisschen, bisschen polierter.
Das stimmt. Also für die Leute, die zum Beispiel eben nicht so auf Metal stehen, I Don't Know wird euch definitiv gefallen. Das ist auch so ein cooles, mit einem Wah-Wah-Anfang, das Hendrix-eske kind of riff. Ach, geil. Auch geiles Solo, ja.
Total.
Und einfach großartige Platten. Aber danach fängt es halt an, leider zu stagnieren, so ein bisschen das. Da kommt dann von seiner Stilistik eben nichts mehr Neues. Du hast schon gesagt, Facing the Animal, die kenne ich gar nicht mehr, die Platte. Das war die letzte, die du gehört hast.
Nee, ja.
Da hast du auch, die kenne ich leider so gut wie gar nicht.
Die Facing ich finde die Animal. Cool. Ich wüsste jetzt nicht, welcher Sänger dabei ist. Ja, ja. Gibt's ein paar ganz gute Sachen. Braveheart ist ganz geil. Facing the Animal auch. Und ich finde, da hat er auch einen guten Touch auf dem Album, was Sound und Spielen angeht. Also lohnt sich mal reinzuhören.
Dann muss ich da definitiv.
Nur hör dir bitte nicht Like an Angel an. Das ist der Oberkitsch. Okay. Was geil ist.
For April. Das ist für seine Frau geschrieben. Ja. Seine Frau ist April.
Seine Ex. Ist das nicht seine Ex? Oder? Ach nee, sorry. Ich glaube, das ist nicht die Ex.
Also, ich habe letztens noch erst gesehen, dass er zwei Frauen hatte. Und jetzt als er
quasi dann ist das die April.
Ehefrau hat. Und die, da war ich letztens auf deren, ich war letztens auf deren Instagram-Account von der Frau vom Ingrid Malmsteen. So, ey, warte, die hat über 120.000 Follower auf Instagram. Wow,
okay.
Aber ich glaube, die sind alle gekauft, die Instagram-Follower. Okay. Weil die Beiträge, man kann es ja immer in Relation sehen, wenn man 120.000 Follower hat, dann kann man davon ausgehen, dass so ein Beitrag, den man postet, irgendwie 1.000 Likes oder sowas schon auf alle Fälle hat. So, das noch nicht mal ein Zehntel davon. Aber dort waren das, keine Ahnung was, 60 Likes auf einem Beitrag oder so.
Na gut.
Also, ich glaube, das ist ein bisschen gekauft. April Malmsteen, du folgst dir auch, Fabian.
Echt? Grade. Ja gut, das war, glaube ich, die Zeit. Du folgst
auch jedem
mal. Ja, wollte ich gerade sagen, das war eine Zeit, wo ich so jedem mal, komm, den folge ich auch mal,
Ja. Ja, also, die Beiträge, noch gar keine Likes, oder 70, 90 Likes, 100 Likes, ein Like. Und natürlich, wer liked sie alle, die Beiträge von
natürlich der Frau? Irgendwie.
Der gute irgendwie, klar, natürlich. April ist seine aktuelle Frau tatsächlich, ja.
Also hier
den Song nicht anhören, okay.
Nee, lieber nicht, das ist sehr kitschig. Also Braveheart ist ganz geil, Facing the Animal ist cool und ich glaube, Another Time ist auch ganz nett. Aber ich glaube, der Rest ist so lala.
Ja, wie gesagt, es fängt dann an halt eben ein bisschen zu stagnieren. Das Songwriting ist nicht mehr so stark. Ich habe auch das Gefühl, er wollte dann auch so einen Fehler, den viele aus der Zeit gemacht haben, noch mehr Metal-mäßig sein mit so Songs wie Attack, mit Alben bei Attack, War to End All Wars oder auch Unleash the Fury.
Ganz kurz, davor kam ja noch die Concerto Suite, ne?
Die Concerto Suite, genau. Ja. Genau, da können wir auch nochmal kurz drauf reingehen. Da hat er ein Album gemacht, komplett mit Orchester. Aber ich kenne das, finde ich auch nicht so gut, weil da muss ich sagen, das ist eine extrem schwierige Goliath-Aufgabe quasi, E-Gitarre und Orchester zu verbinden. Das ist auch etwas, wo ich mir auch mal schon viele Gedanken drüber gemacht habe. Das Problem ist nämlich echt diese Kombination dieser beiden Soundwelten. Und da muss ich dann sagen, was am wenigsten, glaube ich, eben zu sowas passt, wie in einem Orchester, ist halt ein analoger Röhrensound, high verzerrt, mit einer Fender Stratocaster. Weil du hörst halt die ganze Zeit das Gefissele von der Strat, du hörst die ganzen Nebengeräusche und alles und so weiter und so fort. Und das passt zu Rock und zu Metal, bin ich mittlerweile ja auch sehr überzeugt von mit den Röhrenamps. Aber in so einem Kontext, glaube ich, brauchst du wirklich ein extrem cleanes Sound, was Störgeräusche angeht. Und das, finde ich, merkt man bei dem Album und auch bei der, es gibt ja auch diese eine Live-Version, wo er live mit dem japanischen Orchester gespielt hat. Das ist alles ein bisschen funktioniert nicht so ganz.
Ja, das war halt, glaube ich, immer so sein Traum. Das wollte er unbedingt machen. Und
ich wollte gerade meinen, hey, es sind coole Songs. Es sind keine Songs. Es ist ja quasi sind ja Symphoniestücke, die er geschrieben hat. Ich meine, es sind coole klassische Stücke so in dem Sinne. Und er wollte es halt mal machen.
Aber ist schon Concerto eine One-Man-Show, wenn man ehrlich ist.
Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra.
Das Geile ist, da gab es ja so ein Interview, wo er gesagt hat, er hat dann den Leuten dann so gesagt, was die spielen sollen. Und die konnten das dann gar nicht spielen, weil es viel zu schnell ist. Und dann habe ich mir gedacht, ist klar. Ist klar.
Oh, Moment. Kann schon sein.
Ach so, okay,
kann
tatsächlich.
Sein, weil ganz ehrlich, die Erfahrung habe ich auch schon mehrmals gemacht.
Oh, okay.
Die Erfahrung habe ich schon mehrmals gemacht, weil das, was wir auf der Gitarre schreiben,
von den Fingern ist, setzen. Ja, okay, das kann natürlich sein. Von denen.
Ja, ist halt auch vor allem das ist so eine Tondichte. Mm. Das ist in einem Orchester, das geht sowas von unter, wenn du das nicht wirklich echt, auch wenn auch klassische ausgebildete Konzertmusiker das nicht auch mal bestimmt mal eine Zeit lang geübt und geprobt haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, so wie es immer mit der Klassik ist, das war so ein Ding, wo sich die klassischen Musiker das eine Woche vorher angeschaut haben.
Naja, okay,
weil das hatte ich immer, wenn ich mit klassischen Musikern zusammengearbeitet habe, war das ganz oft etwas, wo man gemerkt hat, ah, okay, die können es schon krass spielen, aber die hätten sich ein bisschen mehr Zeit begeben sollen, weil das halt deren Arbeitsfluss ist. Das ist halt so für die. Die spielen halt quasi alle zwei Wochen ein neues Orchesterstück. Ja, die spielen ein neues Orchesterstück und die lesen das alles vom Blatt und für die gibt's keine irgendwie 6 Wochen vorbereiten auf ein Konzert, so. Und die Sachen, die halt, weil wie gesagt, das hatte ich oft gehabt, auch mit anderen Projekten, wo Gitarristen was für Orchester geschrieben haben und es war einfach nicht umsetzbar, weil das halt einfach von der Tondichte in einem Orchester Sound und Ambiente untergeht. Und auch teilweise zu schnell war, selbst für Geiger und so, weil hey, wir Gitarristen, wenn wir sweepen, dann ist halt
für
andere Instrumente sack schnell zum Beispiel, weißt du? Also kann schon sein, sein, dass das.
Aber irgendwie sweept ja auch nicht. Nein, war Spaß.
Na genau, ey, guter Übergang. Lass uns aber reingehen, weil wie gesagt, die Alben, die danach kamen, die sind so ein bisschen.
Ich könnte dir ehrlich gesagt
nicht wirklich hören.
Ich glaube, 2 Stücke davon nennen, das war's. Ich habe den Rest nicht gehört, weil ich habe nur mal reingehört, reingesappt und habe mir gedacht, oh nee, soundtechnisch Katastrophe, also die Gesamtaufnahmen und so, oh nee.
Die letzten beiden Alben des Blue Lightning ist ja auch nur ein reines Coveralbum, aber.
Geiles Video auch.
Wie er mit dem Ferrari dann da rumfährt. Und er singt selber. Irgendwie will er halt alles selber machen. Und das bedeutet dann aktuell bei irgendwie Drumcomputer, der ganz schlecht programmiert ist. Und halt Gesang selber. Das Parabellum-Album, das letzte Album, das war okay. Ich habe echt dann mal reingehört, weil ich mir gedacht habe, komm, jetzt über Streaming und so, man braucht die Platte nicht mehr kaufen, ich höre jetzt mal rein. Aber das ist halt auch von der Soundproduktion ganz furchtbar. So, da gibt's zum Beispiel, er spielt dann über ein MIDI-Klavier und MIDI-Drums und aber sein Spiel ist halt eben nicht mehr so tight und präzise, wie es halt mal früher war. Und du merkst halt voll, wie das sehr off ist und wie das sehr sehr hingeschludert klingt und das ist
ach ja, nein, auch total so tot komprimiert vom Sound her, echt nicht geil. Also,
nein.
Ja, schade.
Irgendwie, das ich glaube, irgendwie würde es gut tun, wenn er auch da wieder back to the roots geht, aber auch von der Art und Weise, wie er so eine Platte produziert. Mhm. Also mit echten Musikern, mit einem Produzenten auch noch dabei, mit Leuten, denen er anvertrauen kann und vielleicht auch wieder mehr diesen Oldschool-Schreibstil reinfährt und eben nicht nur im Studio schreibe ich jetzt alles, sondern halt mehr wieder diese Proberaum, schreibe alles und wir machen das jetzt richtig oldschoolig. Ich glaube, das würde ihm irgendwie sehr, sehr gut tun zum Beispiel, weil ich glaube, das ist halt irgendwie's große Stärke.
Ja.
Aber große Stärken in Ingwies Spiel finden wir eben auch nicht nur in seinem Vibrato, sondern auch in seinen schnellen Linien. Und deswegen lass uns da mal über seine Technik ein bisschen sprechen. Du hast dich ja sehr viel mit Ingwies Technik auseinandergesetzt. Was kannst du denn so dazu sagen?
Also ich kann dazu sagen, was schon mal extrem gut ist bei Ingwie, und das wirst du auch bestätigen, ist die Synchronität zwischen links und rechts. Die ist bombastisch gut. Ne?
Das ist
Also wirklich on point. Und was
das macht so viel, ganz kurz, das macht so viel aus, weil das ist der Grund, warum seine Linien auch so gut zu hören sind, weil du jede einzelne Note perfekt hören kannst, weil das alles on point und super synchron ist in so einem Lauf. So ein Lauf ist richtig schön blopp und nicht irgendwie
genau.
Er hat nicht nur ein Start und ein Ende, wie bei manch anderen Spielern, bei mir ja manchmal auch, wir alle kennen das Problem mit der Handsynchronisation, aber bei irgendwie ist das, da ist er echt mit einem Geschenk geboren worden, das ist wirklich on point, diese Handsynchronisation.
Und man darf nie vergessen, damals gab es diese ganzen Informationen noch nicht, das heißt, er muss irgendwie clever genug gewesen sein.
Er hatte Glück,
ich nenne das Glück. Oder vielleicht auch tatsächlich eine Art von Talent. Ich bin ja kein großer Freund davon, von diesem Ausdruck.
Für mich ist mittlerweile das
harte Arbeit.
Also,
okay. Kann man auch so sehen.
Ganz ehrlich, der hat halt vielleicht, dem wurde was in die Wiege gelegt, weißt du, wo er mit der guten Synchronisation schon geboren ist. Das kann man sich zwar auch erarbeiten, das geht, aber er musste sich das nie erarbeiten und das, der Sack, der hatte das quasi von Anfang an.
Das ist tatsächlich so. So.
Aber das ist der Hammer, diese Synchronisation, das stimmt, ja.
Ja. Naja, und er hat halt auch eine eigene Art, wie er bestimmte Sachen spielt, ne? Also, er spielt zwar, klar, spielt er natürlich Alternate Picking. Wechselschlag auf einer Seite mehr. Ne? Ansonsten macht er halt sehr gerne Economy Picking oder benutzt halt, wenn er abwärts spielt, benutzt er halt auch sehr gerne quasi Kombinationen von Hammer-Ons und Pull-Offs. Ne?
Das genau. Macht er halt. Also er ist keiner, der eine strikte Technik fährt, weil er, glaube ich, das ist auch nicht sein Ansatz. Ich glaube, es war jetzt auch keiner, der sagt, okay, ich möchte so viele Techniken verbinden, wie es geht. Also die Linien, die er spielt oder die Technik, die er für seine Linien benutzt, sind nicht basierend auf einer musikalischen Entscheidung, weil ich glaube, er setzt sich nicht hin und denkt sich, ah, hier mache ich jetzt Alternate
Picking
und hier mache ich das Hammer rein. So, er spielt einfach.
Ja.
Und er hat halt, und das ist so das Gefährliche, er hat halt, bei ihm funktioniert es. Bei ihm funktioniert. Bei euch, lieben Zuhörern, ich kann euch allen sagen, es tut mir leid, dieser Ansatz wird nicht funktionieren bei euch.
Sonst wird es schon klappen.
Ja, sonst seid ihr schon da oben, ja. Also, das klingt hart, es klingt wie ein, jetzt so ein bisschen ein Frankfurter Gitarrenfreund von mir, den es öfters auf YouTube gibt. Grüße gehen raus, ich sehe ihn morgen. Nee, aber es ist eine harte Sache, aber nee, dieser Ansatz, nur weil es bei irgendwie funktioniert hat, das wird für euch nicht funktionieren. Dieses, ich auf gut Glück und bei ihm hat es halt geklappt, so. Aber dadurch kriegt er halt so ein bisschen halt eben auch den Sound und dadurch ist es auch so schwer, finde ich, irgendwie zu kopieren und zu imitieren auf
eine Art und Weise. Super, super schwer.
Also ich sag zum Beispiel immer, für mich fällt es deutlich einfacher, ein Petrucci-Solo zu lernen und Petrucci-Licks zu lernen, als irgendwie-Licks zu lernen, weil
irgendwie ist halt auch sehr viel Chaos, ne? Ich meine, das ist halt das Ding. Er spielt eine Sache nie zweimal hundertprozentig gleich. Ne? Da merkst du halt, dass es halt sehr free ist, die meisten Sachen. Ja. Und wenn du die Sachen versuchst rauszuhören, ist es noch mal schwieriger, weil bestimmte rhythmische Gruppierungen auch mal echt sehr im Flow sind. Ne?
Da ist mein Ansatz. Es
darf nicht zu statisch klingen bei irgendwie, das ist das Ding. Ja.
Das ist mein Rat auch immer, weil ich habe ein paar Schüler mitbekommen, die dann wirklich versucht, was sie, die sehen in den Tabulaturen die Quintolen und die Septolen und die versuchen das dann wirklich als Quintolen und Septolen zu spielen, aber so darf man das nicht sehen. Irgendwie versucht, 16. Triolen zu spielen, aber manchmal rusht er halt ein bisschen und manchmal ist er ein bisschen laid back. Und ich kann mir vorstellen, dass das durchaus bewusst ist, aber dass man muss das eher so sehen, dass man das halt so eine Linie als eine mit einer klaren Subdivision sieht, wie jetzt eine 16. Triole zum Beispiel und eben nicht wie eine Septole, eine Quintole und dann halt aber versucht, diesen Fluss vom irgendwie zu imitieren, ohne das zu genau in den Subdivisionen zu nehmen, sondern sich eher wie so einen roten Faden das zu überlegen, so, hier fängt irgendwie ein bisschen langsamer an und wird dann ein bisschen schneller, dass man das versucht zu imitieren, aber wenn man das Lick erstmal alleine übt, dann erstmal so üben, wie es von der Subdivision auch, ich sag mal, wie die Intention davon
ist. Das ist halt dieser Flow, den er halt hat. Du kannst die Sachen nachspielen, cool, und man kommt relativ, vielleicht auch einigermaßen nah dran, aber es fehlt halt immer so, dieser Flow ist halt super schwer.
Also deswegen rate ich auch, wenn Leute irgendwie Licks lernen wollen, lernt erstmal, übt erstmal das Lick ganz normal, relativ statisch und dann, wenn ihr es technisch könnt, dann kann man nämlich da draufsetzen, dieses, okay, ich versuch's jetzt mal so wie irgendwie ein bisschen langsamer zu starten, schneller zu werden oder wie auch immer irgendwie das in dem jeweiligen Lick macht.
Oder holt euch einfach das Hot Licks Video, wo er es schön langsam erklärt. Oder auch nicht.
Ja, und ganz, ganz langsam, komplett anders erklärt,
als er
schnell spielt. Und komplett anders spielt,
als er dann schnell macht. Ja, auch geil. Ja, genau.
Da merkt man halt irgendwie, er weiß, glaube ich, auch nicht so krass viel, was er da selber tut, aber er hat halt echt ein Gespür, ein gutes Gespür. Das ist, wie gesagt, dieses Gift, was ihm in die Wiege gelegt worden ist.
Sehr gutes Ohr.
Gutes Ohr, gutes Gespür. Und was ich halt ja auch geil an irgendwie finde, ich meine, irgendwie ist jetzt auch keiner, der ein krasses Vokabular hat.
Nein.
Du kannst, wenn mit 10 Licks, kannst du quasi alle Licks haben, die irgendwie halt so spielt. Aber das Besondere an irgendwie's Spiel ist die Art und Weise, wie er diese Licks verbindet. Und auch in diesem Flow, wie du das erzählt hast. Weil für irgendwie ist, glaube ich, eben dieser Energiefluss immer extremst wichtig. Und bei irgendwie klingt das nie, jetzt kommt Lick Nummer 1, dann kommt Lick Nummer 4, dann kommt Lick Nummer 3, so ein Problem, was viele Gitarristen schnell haben. Sondern irgendwie benutzt diese Licks musikalisch immer grandios. Die sind immer on point, die führen immer zum Ziel, das hat immer Hand und Fuß und es ist nie selten ein Lick da, vielleicht in den letzteren Soli oder letzteren Alben, aber in den ersten 4, 5 Alben ist in keinem Solo, würde ich sagen, Lick da, wo man sich danach fragt, hättest du es jetzt gebraucht, ne? Das ist irgendwie ins Nichts gelaufen oder so, sondern jedes Lick hat eine krasse Aussage.
Total. So. Und was ich auch besonders finde an irgendwie ist sein Einsatz auf der Bühne. Weil der gibt auf jeden Fall immer 110%
voll.
Unfassbar.
Ich habe mir auch, als ich meinen ersten Auftritt so mit 15 hatte, hier bei uns in Bad Schwalbach, hat mein Vater im Park immer mal so Auftritte organisiert. Da kommt auch die Geschichte her. Ich habe sie mal vor 4 Jahren hier erzählt im Podcast, wo wir über Live-Anekdoten gesprochen haben, wo ich das Plektrum werfe, das im Nichts landet, dann irgendjemand das aufhebt und mir wieder zurückgibt. Weil ich wollte live irgendwie kopieren. Ja. Ich habe davor mir bestimmt 3 Wochen lang die G3-DVD angeschaut mit Satriani, Vai und irgendwie live in Denver. Und ich habe die irgendwie Moves kopiert. Irgendwie war, was Live-Performance angeht, schon immer mein Riesenidol. Und auch, aber auch das, nochmal zur Musikempfehlung, auf alle Fälle eine Live-CD, die man sich anhören könnte. Ja. Wir haben uns die ja auch damals auf der Fahrt dann zurück vom Horst auch angehört. Das ist schon sehr, also es ist schon sehr chaotisch, wenn alle drei dann durcheinander spielen.
Ja, natürlich, auf alle Fälle, Overplay. Aber ist egal, es ist trotzdem diese Energie, die da ist.
Ne? Ja, und ich finde gerade bei Rocking in the Free World, das, was der irgendwie da spielt, das ist aber geil, irgendwie spielt er keine Rhythmusgitarre. Irgendwie spielt ein Akkord und dann klick, 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 klick und dann kurze Pause im Gesang und irgendwie macht ein Lauf rein. Das hat halt Attitüde. Ja. Das hat halt einfach Sau-Attitüde, was irgendwie macht. Das ist echt geil. Worüber hatten wir es gerade? Ich wollte das noch weiterführen. Was war vorhin noch das Thema? Live Performance, genau. Weil was habe ich mir angeguckt? Ich habe mir die Kicks angeguckt. Ich habe mir den Power Stand, den habe ich auch immer noch in meiner Live Performance drin. Da fühle ich mich dann manchmal auch wie irgendwie, dass du quasi ein Bein
machst.
Und das andere dann halt so mehr Richtung Boden. Der Power Stand, großartiger Move. Und dann halt entweder nach hinten oder zur Seite. Genau, die Kicks. Das mache ich ganz gerne. Natürlich, das
machst du auch den Spagat?
Den Spagat. Also was ich nicht mache, weil ich habe leider nicht das Geld dafür und ich habe leider kein Pick-Endorsement, aber ich arbeite gerade an einem, ist halt nach jeder Note ein Pick ins Publikum.
Oh ja, stimmt, das macht er auch sehr gerne.
Was der für einen Pick-Verbrauch hat, das ist ja furchtbar, ey.
Ja.
Also der muss ja wirklich mit so einem Tonnensack auf jeder Tour ankommen.
Ja, alleine schon auch mit seinen Amps, mit denen er auf die Bühne kommt. Ne? Genau, lass uns das Thema kurz anreißen, wenigstens für die Gear-Nerds, was er so spielt und auch Picks und so weiter und so fort.
Mhm. Da kennst du dich ja wahrscheinlich besser mit aus.
Genau, also Malmsteen ist auf jeden Fall, der irgendwie ist ein Riesenfan von Plexis. Ne? Und ganz besonders halt, und was er gerne mag, sind die 50 Watt oder 100 Watt, so in den Spät-70ern, 1959er Modelle, Super Leads und er hat jetzt auch seinen eigenen Amp, diesen YJM quasi.
Ich bin ja nicht so ganz versiert. Die 1959er Modelle, aber aus den 70ern.
Ja, die werden so genannt, das sind quasi die Super Leads. Ne? Die sind so aus den Spät-70ern, die mag er ganz gerne. 50
also
Watt.
Die wurden in den 70ern gebaut, aber es ist basierend auf den 59er Modellen quasi. Okay,
das ist quasi das Super Lead. Da gibt es halt verschiedene Ausführungen, die mag er ganz gerne. Und hat halt immer sein berühmtes, mittlerweile ist das ein anderes Pedal, aber früher dieses DOD 250 Gracebacks. Jetzt gibt's da auch was von MXR und Fender hat auch solche Pedale gebaut.
Ja, das habe ich ja getestet vom MXR.
Ja, genau.
Da war ich ja mal beim Henning Pauli bei HP42 auf seinem YouTube-Kanal, wo er dann zu mir gesagt hat, Justin, schnapp dir mal hier die Vintage-Struts und spiel jetzt mal bei Ingwie-Licks.
Ja, und da fängt es auch zum Beispiel ein wichtiger Faktor bei Ingwies Strut-Sound, weil du brauchst definitiv, um da nah ranzukommen, musst du schon diese Noiseless-Pickups haben, weil irgendwie hat echt eine Tonne an Gain. Also ich bin sehr viel Verzerrung, gerade jetzt heutzutage. Früher war es mal ein bisschen weniger, aber das ist ein wichtiger Punkt bei ihm auch. Und die musst du natürlich auch kontrollieren können. Ne? Das macht es nochmal so, wenn man denkt, oh, okay, krass, kriegt das auch gut kontrolliert. Denn wir wissen, wenn du mit so einer Gitarre auf die Bühne gehst, mit solcher Lautstärke, hast du erstmal den Elefant im Raum, ne? Je nachdem, wie du die Gitarre hältst. Also das ist halt auch so eine gute Arbeitsweise und eine sehr ehrliche auch, ne? Denn so ein Röhrenamp verzeiht nicht so viel. Ich meine, du hast das jetzt wahrscheinlich auch mitbekommen, ne? Wenn du an so einem anderen Amp spielst. Es ist ein anderes Gefühl und das ist schon geil. Hat schon was.
Hast du rein zufällig irgendwie für dein Tone X, hast du da Captures von diesem super Lied? Macht der Amalgam da was, wo du immer für
arbeitest? Ja, gibt's es ist aber was, relativ... Sagst,
das ist eine gute Kopie?
Ja, also ich bin dann immer so auf der Suche.
Ich habe die Frage andersrum. Was würdest du empfehlen, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, ey, ich würde gerne einen Ingwie-Amp-Sound haben, aber ich will mir jetzt kein 79er Superlied leisten?
Ja, na klar. Es gibt viele Alternativen, aber was Digitales meinst du?
Ja, ja, genau.
Was würdest du empfehlen? Also da würde ich auf jeden Fall schon gucken nach so einem Superlied. Das macht schon Sinn. Und auf jeden Fall brauchst du ein Pedal davor. Ja, weil ohne Pedal wird das nichts. Und dann am besten halt irgendwie ein Tube Screamer oder halt tatsächlich so ein DOD-Pedal. Und was aber noch viel wichtiger ist in der Kette, sind tatsächlich auch, finde ich, wenn du relativ nah dran kommen willst, sind halt diese Noiseless Single-Coil-Pickups. Ne? Wenn du genau hinhörst, was deinen Sound angeht. Du kannst natürlich auch mit einer ganz normalen Humbucker-Gitarre, wenn du die Sachen spielen kannst, wirst du auch relativ authentisch damit klingen. Das ist klar. Aber um da ranzukommen, sind diese DiMarzio, mittlerweile spielt er, glaube ich, Seymour Duncan, aber früher die DiMarzio HS3 und HS4-Variante gehen da schon gut. Ich habe auch so eine Gitarre, wo die drauf sind. Da kommst du dann schon relativ nah dran mit so einem überzüchteten Marshall. Das geht schon.
Okay, klingt cool.
Und dünne Saiten. Irgendwie spielt.
Ja, stimmt, er spielt Achter,
glaube ich. Achter auf 46.
Auf E-Flat, also nochmal einen Halbton tiefer.
Und das ist zum Beispiel auch geil. Und natürlich das Scalloped Fretboard ist auch ganz wichtig.
Ja, stimmt, das Scalloped Fretboard, ja.
Das ist natürlich auch geil fürs Vibrato, ne? Aber auch schwierig, weil du musst halt gut intonieren können, ne? Wenn du dann Zehner gewohnt bist, ne? Und dann spielst du Achter, das ist schon eine andere Welt. Aber dieses typisch Ending-Lick irgendwie 21. Bund hochgezogen. Ja. Ne? Das geht mit Achterseiten natürlich. Es geht mit Achterseiten natürlich relativ gut. Und dann kannst du natürlich auch ein sehr weites Vibrato halt machen.
Geil.
Aber keiner macht es wie irgendwie. Ja, obwohl, es gibt einen, der kommt sehr nah dran.
Ah ja, dein ich weiß, wie du
Cesario. Meinst. Cesario. Der ist schon krass. Ne?
Das ist schon jemand, der sehr viel irgendwie, glaube ich, gehört hat.
Der lebt das auch. Der lebt das auch.
Cooler Typ. Ja, ja. Cesario, wie heißt denn der Nachname?
Filou, glaube ich. Filou, oder?
Filou, ja. Den gibt's auf YouTube, Instagram. Ich schaue mir auch ab, wenn ich ein paar Licks lernen möchte von ihm irgendwie-Style, schaue ich mir ihn an.
Ja.
Weil es ein bisschen einfacher ist zu verstehen, was er spielt.
Ja.
Aber er hat halt irgendwie Vollen ganz kopiert. Und ansonsten, klar, dann gibt's noch, wie heißt der Australier? Chris Brooks.
Chris Brooks, ja.
Der hat ein paar Bücher geschrieben über irgendwie, über The Ingwave.
Auch sehr geil.
Da geht er halt sehr darauf ein, auf wie man dieses Picking mit Pull-Offs kombiniert und so Geschichten.
Ist auch ein guter Lehrer. Das erklärt echt gut, muss man sagen.
Cooler Typ, ja. Und ansonsten, wie gesagt, du findest halt Ingwies Legacy in allen Spielern. Ich musste mich jetzt auch nochmal mehr mit der Spielstilistik auseinandersetzen, weil in Christians Spiel hörst du viel Ingwie. Christian ist dieses horizontale Lick-Spielen, dass du halt nicht einfach vertikalen Lauf runtergehst, sondern dass du irgendwann mal diesen Positionen wechselst, nach allen zwei Seiten reinfügst. Das ist etwas, was Christian viel macht. Und das musste ich auch noch mal mir ein bisschen mehr drauf schaffen, als ich dann anfing, die Eternity's End Sachen zu lernen, weil da halt in so manchen Läufen das halt viel vorkommt. Gerade so dieses ganz klassische Trilogy Harmonic Moll Lick, was aus der Trilogy Suite kommt. Das ist halt, ist ja so ganz Standard für irgendwie drei Noten auf der ersten Seite und dann vier auf der Seite drunter und die vierte Note ist Positionswechsel und dann wiederholt sich das quasi.
Ja.
Aber das sind sehr, sehr, sehr coole Licks auf alle Fälle. Hast du nicht auch beim Horst Keller eine Lick?
Ich habe tatsächlich auch, das kann man auch auf meiner Seite noch kaufen, das ist schon ein paar Jährchen alt, so ein irgendwie Lesson Package mit 20 Licks. Geil. Ich will es gar nicht mehr hören, was ich damals da gemacht habe. Aber ich glaube schon, dass ich so ein paar Sachen ganz, ganz gut erkläre da und sind noch ein paar nette Licks dabei. Bisher hat der irgendwie mich noch nicht verklagt, deswegen ich muss es noch nicht runternehmen. 20
Licks im Stile von irgendwie Marvs. Ja. Ey, geil, für 20 Euro.
Ja, guck mal, 20 Euro. Ehrlich,
ab in den Warenkorb, ansehen,
zur Kasse. Ei, hör auf, ey.
Kaufe ich mir direkt mit PayPal, wird direkt gekauft, du.
Oh je, da wird dir viel, viel auffallen wahrscheinlich.
Das ziehe ich mir jetzt mal nach der Folge definitiv rein, weil ich bin wieder im Ingwie-Mode. Ich habe wieder
Bock. Ja, ich habe auch so ein paar immer Licks wieder, wenn man darüber redet, hat man wieder Bock da drauf und ist schon geil.
Ja, so wie es bei uns letztes Jahr war. Das hat ja auch wieder so ein Feuer entfacht. Da haben wir echt eine ganze Nacht lang Ingwie gehört und uns eine ganze Zeit gefragt, boah, ist das geil.
Nachdem wir erstmal Gary Moore gehört haben.
Oh Gott, ja. Okay. Alright. Aber in diesem Sinne, beenden wir die Folge mit einem weisen Zitat, nämlich Ingvi sweept nicht. He never sweeps. Ja. Und für die Leute, die das nicht verstehen, Ingvi behauptet immer, er wird nicht sweepen. Und da gibt es das eben das tolle Video von Rick Beato, wo er sagt, er sweept nicht, spielt 3 Sekunden später Nick, wo er halt die Sweep-Technik benutzt. Genau. Und ich mir auch dann da saß und dachte, ach, jemine.
Ja, ich glaube, der ist ein sehr rechthaberischer Typ auch, ne? Also ich glaube, es ist kein einfacher Umgang mit ihm, wenn du so mit ihm zu tun hast.
Ich frage mich, wie das ist, sein Sohn zu sein. Er hat
ja
einen Sohn.
Ja, der spielt übrigens auch Gitarre, ne?
Ja,
der hat auch irgendwie mal so ein irgendwas rausgehauen, glaube ich. Aber jetzt nicht wie Ingvi, sondern eher so ein bisschen oldschooliger.
Ah, cool. So, dein Kurs ist gekauft.
Ach du Scheiße.
Ich empfehle ihn auch allen Leuten hier. Wir setzen den Link in die Description-Box. Ansonsten schau doch gerne in unserem Discord-Kanal vorbei. Dort werden wir auch nochmal ein paar weitere Links über Ingvi reinsetzen, weil wir dort auch immer einen Thread eröffnen, jetzt neuerdings über die Folgen, die aktuellen Folgen. Und dann, genau, bedanken wir uns natürlich fürs Zuhören. Wir bedanken uns für jeden, der natürlich auch mal dann ganz schnell zu Spotify oder iTunes geht und uns 5-Sterne-Review gibt. Und danke dir, Fabian, fürs Podcast.
Danke
dir.
Für
die Stunde über einen unserer Lieblingsgitarristen zu sprechen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Üben. Und bis dahin, ich gehe jetzt noch ein bisschen irgendwie kuscheln. Und bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.